Und du weißt, was jeden beschäftigt, wo er herkommt, was ihn umtreibt. Öffne unsere Herzen und sprich hinein in unser Leben. Schenk Gnade, dass dieser Gottesdienst dich ehrt und uns zurüstet, deinen Willen zu tun, an unserem Platz, da, wo du uns hingestellt hast. Und rede du jetzt, Herr, und mach mich zum Schweigen. Amen. Ich habe unseren Text mal gegliedert. Jesus und seine Familie menschlich gesehen, noch unter der Haushaltung des Gesetzes. Dann dieser Einschub, die Sünde gegen den Heiligen Geist, seelsorgerliche Korrektur vom Herrn und dann wieder zurück zur Familie des Herrn. Was ist Familie nach dem Zeitalter des Gesetzes, in dem Zeitalter der Gnade der Gemeinde? Damit wir unseren Text besser verstehen können, müssen wir zurückgehen in den Kontext, was ist vorher passiert. Und Markus berichtet uns im Kapitel 1 von der Taufe Jesu und er beruft dort die ersten Jünger. Er beginnt zu lehren, treibt Dämonen aus und heilt. Und im Kapitel 2 heilt er Gelähmte, beruft weitere Jünger und lehrt und beansprucht, der Herr über den Sabbat zu sein. Kapitel 3 lehrt Jesus in der Synagoge und heilt dort einen Mann mit einem lahmen Arm. Das führt letztlich zum Bruch mit den Schriftgelehrten. Die verbünden sich dann mit den Herodianern, mit denen, wo sie eigentlich nicht können, und beschließen zusammen, Jesus umzubringen. Dann lehrt Jesus am See Genezareth eine große Menge und heilt dort auch. Dann geht er mit den Leuten auf einen Berg und dort beruft er, die er will, zu seinen 12 Aposteln. Mit denen kommt er dann wieder zurück zum See, wahrscheinlich nach Kapernaum, in das Haus von Petrus. Und da heißt es, Vers 20 und 21, und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Menge der Menschen folgt ihrem Wohltäter vom Berg runter zum See nach Kapernaum. Und sie kennen keine Grenze, sie verfolgen ihn bis ins Haus hinein. Jegliches Private ist ausgeschlossen. Was wollen die Menschen von ihm, dass sie ihm so auf die Pelle rücken? Hilfe für ihr Leben, weitere Lehre? Jesus lehrte anders als ihre Schriftgelehrten. Das war ihnen schon aufgefallen. Schriftgelehrte bezogen sich auf die alten Rabbiner. Er berief sich auf das geschriebene Wort, das Israel gegeben war. Hofften sie auf eine neue Ausrichtung für ihr Leben? Dass Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit mehr Wirkung zeigen würde, dass sie ihre Hoffnung darauf setzen könnte, wenn sie wieder am Gesetz gescheitert waren? Wollten sie weitere Hilfe, körperliche Heilung, seelische Heilung, Befreiung von Dämonen, von Gebundenheit an Satan? Was treibt diese Menge so rücksichtslos, sie zu umdrängen, dass jegliche Privatsphäre unmöglich wird, dass sie nicht einmal mehr Zeit zum Essen finden? Aber Jesus sieht die Not der Menschen. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück. Ihm ist die Not dieser Menschen, die ihren eigenen Gott nicht wirklich kennen, wichtiger. Und dann kommt Jesu Familie ins Spiel. Sie bekommen das erzählt in Nazareth. Von Nachbarn vielleicht, von Freunden, von Bekannten, die dort waren, das erlebt haben und ihnen weitergeben. Euer Sohn, dein Bruder Jesus, was geht da vor in dir, wenn du sowas erzählt bekommst? Dein Kind, dein Bruder, was der alles so macht und anstellt, sich nicht nach den Konventionen richtet, sogar sich mit der Obrigkeit anlegt, ist es nicht genug, dass er anders ist? muss er auch noch anders lehren, sich so abheben? Woher nimmt er sich eigentlich das Recht, so ohne Rückbezug auf die geistlichen Theologen, Eliten Israels, seine Lehre weiterzugeben? Wieso nimmt er sich das heraus und legt sich dann auch noch mit der Obrigkeit an? Er behauptet, er habe die richtige Ansicht über den Sabbat. Seine Arbeit, seine Heilung am Sabbat entheiligt nicht, sondern zeigt Gottes Barmherzigkeit. So sei der Sabbat ursprünglich gemeint. War es ein Wunder, dass die Führung, die geistliche Elite und die politische Elite Israels diesen unbequemen Querulanten, diesen Unbelehrbaren, der keine Ruhe gab, aus dem Verkehr ziehen wollte, loswerden wollte? Und das könnte ja am Ende nicht nur ihm gefährlich werden, sondern auch der Familie. Und da muss man was tun. Und sie beschließen, das kann nicht so bleiben. Jesus ist durcheinander, hat seinen Verstand verloren. Irgendwas ist mit ihm passiert, was man sich nicht so erklären kann. Und die Familie beschließt, da muss eingegriffen werden. Und zwar schnellstens. Und nach ungefähr 3 bis 4 Tagen, so lange dauert die Reise von Nazareth nach Kapernaum, kommen sie dann in Kapernaum auch an. Aber scheinbar, nach unserem Text, kommt eine Delegation von Schriftgelehrten, von der Elite von Jerusalem, von den hohen Priestern, vom Hohen Rat, kurz vor ihnen an. Und diese Schriftgelehrten, die haben alles gesehen, was vorher passiert ist, was Jesus gemacht hat, wie er gelehrt hat, wie er geheilt hat. Da ist nichts dabei, was gegen Gottes Willen oder Liebe verstößt. Gottes Barmherzigkeit kam durch ihn zum Ausdruck. Seine Heilungen, seine Austreibungen von Dämonen bewiesen, dass Johannes der Täufer recht hatte. Er war der, den Gott Israel sendet. Er war der Gesandte, der Sohn Davids, Israels Messias. Aber diese Realität, die durfte nicht sein, die wollten sie um keinen Preis der Welt anerkennen. Das würde ja bedeuten, sie müssten zurücktreten von ihrem Anspruch der Führung und auch ihr Finanzsystem, das sie im Tempel eingeführt hatten, wäre damit in Frage gestellt. Und damit kommen wir zu diesem Einschub, Vers 22. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jetzt war sie da, die Antwort der Schriftgelehrten aus Jerusalem. Auf diese Lehre, die so unmöglich in ihren Augen war. Und sie diskreditierten Jesus jetzt direkt, bösartig und zynisch. Sie reden mit anderen über Jesus, aber nicht mit ihm. Sie sagen, er hat den Beelzebul. Er ist mit dem Obersten, dem Teufel selbst im Bund. Und damit unterstellen sie Jesus, er ist besessen von Satan selbst. Dass er selbst von Satan benutzt wurde, in seiner Besessenheit Dämonen auszutreiben. Dass Jesus selbst von Satan instrumentalisiert gewesen sei. Und dieser Angriff der Schriftgelehrten, der war maßlos übertrieben und eine Ungeheuerlichkeit in sich selbst. Sie stellten Jesus und damit auch ihren Gott, den Gott der Väter, selbst den Götzen Baal-Sebul, dem Gott Ekrons, einer Stadt bei den Philistern, gleich. In 2. Könige 1 wird uns berichtet, der König des Nordreiches Ahasja ist in seinem Palast durch ein Gitter gestürzt und hat sich schwer verletzt. Und jetzt schickt er Boten nach Ekron und lässt dort Baal-Sebub, den Götzen, fragen, werde ich wieder gesund? Und Gott spricht zu Elia, geh hin nach Samaria, und er fängt diese Boten ab und schickt sie zurück zu Ahasja und lässt ihn fragen, was ist los? Gibt es keinen Gott mehr in Israel? Und aus Baal-Zebub, der erhabene Herr, wurde dann Baal-Zebul, der Herr der Fliegen. Und im Hebräischen das Wort Zebul gleich Mist. Daraus kam dann die Verballhornung, der Gott des Misthaufens. Und mit dieser Gleichstellung der Schriftgelehrten, dass sie Jesus verdächtigen oder behaupten, er ist von Satan besessen, damit lehnen sie den Anspruch Jesu, dass er der Messias ist, der von Gott Gesandte, radikal ab. Johannes der Täufer hat ihn angekündigt als den, der vor ihm war, prähistorisch vor ihm war, also dass der Messias ist. Und die damit verbundene Unterordnung, wenn ich Jesus als Messias anerkenne, dass ich mich unter ihn stellen muss und meinen eigenen Machtanspruch aufgeben muss, der ist es, der im Weg steht, der zur Ablehnung führt. Dies verhindert und delegitimiert Jesus. Ihren eigenen Gott stellen sie unter Satan. Unfassbar. Und dem Volk führen sie damit vor Augen. Jesus hat einen Dämon. Was hört er überhaupt auf ihn? Johannes 10, 20. Es stimmt, dass Jesus ein Samaritaner ist. Er hat einen Dämon. Johannes 8, 48. Und sie behaupten auch, deshalb sagt er ja, wir seien unehelich geboren in Johannes 8, 41. Seht ihn doch euch an, wie er sich gibt. Er ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Sünder. Lukas 7, 34, er hat einen Dämon. Es kann gar nicht anders sein. Johannes 7, 20. Und die Menge, die Menschen, die sich im Haus um Jesus herumdrängen, die verhindern, dass die Schriftgelehrten zu Jesus kommen. Und deshalb ruft er sie mit seiner göttlichen Autorität zu sich. Hat Jesus sie noch nicht aufgegeben? Ist es ein letzter seelsorgerlicher Versuch, sie zu korrigieren, dass sie einsichtig werden für ihren Fehler, für ihren Irrtum? Ja, Markus schreibt uns dann Verse 23 bis 26, und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden ist und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Und Jesus zeigt damit, es gibt keine geistige Macht, noch einen Staat, noch eine Sippe oder Familie, die ohne Einigkeit in sich selbst nach außen Bestand haben kann. Es ist nicht möglich, dass eine Macht, die gegen sich selbst opponiert, gegen sich selbst kämpft, Bestand haben kann. Das wäre ein Bürgerkrieg mit sich selbst. Das wäre ein absurdes Paradox, ein Widerspruch in sich selbst. Noch ist er, Satan, der Fürst, der in der Luft herrscht, nach dem Epheserbrief, der Fürst dieses Zeitalters. Und wollte Satan wirklich selbst darauf hinwirken, dass er sich selbst ein Ende bereitet? Das ist mehr wie unwahrscheinlich. Und dann nimmt Jesus hier einen letzten Versuch, die Schriftgelehrten von dem Irrsinn ihrer Überzeugung zu korrigieren. Er ist doch der, der von Israel gesandt ist. Und in Vers 27 sagt er ihnen, niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen, und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Jesus zeigt damit, dass er der Stärkere ist. Er ist der, der den Starken gebunden hat und seinen Hausrat raubt. Deshalb hat er Dämonen austreiben können. Und wenn wir an Weihnachten denken, das Kind in der Krippe, dort Weihnachten mit der Menschwerdung dringt Gott mit dem Baby, mit Jesus als Kind, dort in Bethlehem in die Seinswelt, in den Herrschaftsbereich Satans ein. Und Satan stiftet Herodes an, gegen die Kinder in Bethlehem zu wüten. dieses Massaker, damit verhindert wird, dass Gott in sein Reich eindringt. Jesus bei seiner Taufe, er wird danach vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um von Satan verführt zu werden, so wie einst Adam im Garten Eden. Doch alle Angriffe Satans hat Jesus mit Gottes Wort abgewiesen. Jesus hat damit auch bewiesen, Satan selbst ist an Gottes Wort gebunden. Er muss es respektieren, er kann es nicht übertreten. Wie alle anderen Geschöpfe ist auch Satan an Gottes Wort gebunden. Und deshalb muss Satan akzeptieren, dass er vom Stärkeren, von dem von Gott gesandten Jesus, vom Messias Israels, gebunden wurde und gebunden ist. Und letztlich bringt Jesus den letzten Beweis, indem er sich von Sündern ans Kreuz schlagen lässt und für sie die Sühnung erwirkt, die sie selbst nicht erwirken können. Und der Vater bestätigt durch die Auferweckung des Sohnes, dass das, was der Sohn am Kreuz erworben hat, diese Sühnung für ihn gilt, für jeden, der sie annimmt. Und er erhöht den Sohn. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Und das heißt, wenn Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, ist ein Zeichen, ist eine Bestätigung. Der Heilsauftrag, den er hatte von Vorgrundlegung der Welt, der ist vollkommen erfüllt. Es ist alles bereitet für jeden, der kommt. Und dann kommen wir wieder zurück oder dahin, aufgrund dessen, weil Jesus eben dieses erfüllt hat, kann uns Markus mit Vers 28 dann von der Vergebungsbereitschaft Gottes erzählen. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Jesus zeigt auf, wem Gott bereit ist, Sünden zu vergeben. Er vergibt jedem Menschen, der kommt. Der Mensch an sich ist in der Lage, Vergebung von Gott zu bekommen, wenn er darum bittet. Allerdings zu der Bedingung, die Gott dazu gegeben hat. In Johannes 14, Vers 6. Er, Jesus, ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er ist der einzige Weg, der zum Vater, zum Frieden mit Gott führt. Und das gilt für alle Menschen. Aber für Satan und für seine gefallenen Dämonen hat Gott keine Vergebung vorgesehen. Aber auch uns Menschen ist eine Grenze gesetzt. Und wer diese Grenze überschreitet, der begibt sich damit außerhalb von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und wo diese Grenze ist, sagt uns Markus im Vers 29 und 30. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Obwohl die Schriftgelehrten anerkennen müssen, ja, Jesus hat Dämonen, böse Geister ausgetrieben. Und er, dieser Jesus, vollbrachte für Menschen unmachbare, unmögliche Taten, Heilungen und Wunder. Menschen wurden durch ihn gesund und frei. Er befähigt sie, ihr krankes und behindertes Leben danach in Dankbarkeit vor Gott neu zu gestalten und neu zu leben. Doch trotz dieser Wunder, die Jesus vor ihren Augen vollbracht hatte, verweigern sie den Glauben an ihn als ihren Herrn. Unbelehrbar bleiben sie bei dieser Behauptung. Dieser Jesus, der für sich in Anspruch nimmt, der Messias Israels zu sein, der Sohn Davids, ist ein von Dämonen, ja selbst vom Obersten, von Satan selbst Besessener. Und dieser Jesus hat einen unreinen Geist und ist damit letztlich ein Werkzeug Satans. Und mit diesem konsequenten Verharren in dieser Behauptung, in dieser Unterstellung, stellen sie sich klar gegen besseres Wissen, gegen Gott. Jesus ist nicht der, den der Vater Israel gesandt hat. Jesus ist nicht der Messias, nicht der Sohn Davids. Jesus ist nicht Gott. Und sie bleiben damit irrend. Er ist ein von Dämonen besessener falscher Messias. Jesus ist mit Satan selbst im Bund und verführt das Volk. Alle Versuche Jesu, sie davon abzubringen, sind gescheitert. Sie verharren in dieser Absurdität ihres Denkens und ihres verirrten Denkens. Und damit bleiben sie unter diesem ewig angekündigten Gericht der Unvergebbarkeit. Sie unterstellen Jesus und Gott, dass sein Tun letztlich von Satan getan sei. Und damit können sie für Zeit und Ewigkeit aus diesem Gericht nicht herauskommen. Eine solche Unterstellung würde Gott erniedrigen, von Satan beherrscht zu sein. Und diese Ablehnung, Jesus als Messias, stellt Israels geistliche Führung, damit stellen sie sich gegen ihren Gott. Und damit stehen wir am Scheideweg, dass Gott die Haushaltung des Gesetzes übergehen lässt zur Haushaltung der Gnade der Versammlung, zum Zeitalter der Gemeinde. Und damit kommen wir zurück zur Familie. Sie steht draußen, kommt nicht ins Haus, das überfüllt ist. Sie kommen nicht an Jesus heran. Und sie lassen ihm ausrichten, wir stehen draußen und warten auf dich. Verse 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her und sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Diese Reaktion Jesus auf die Bitte seiner Familie, seiner Angehörigen nach draußen zu kommen, ist schon erstaunlich. Er antwortet seiner menschlichen Familie mit der Frage, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Kann man so etwas fragen, so etwas in Frage stellen? Es muss doch klar sein, wer mich geboren hat, wer mit mir aufgewachsen ist. Da gibt es doch keine Zweifel. So etwas kann man doch nicht fragen. Haben Sie recht? Ist Jesus doch etwas durcheinander geworden, etwas abgehoben? Und Jesus zeigt letztlich mit dieser Frage, wer sind meine Nächsten? Jetzt kommt ein Wechsel. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind nach Fleisch und Blut. Die bleiben nach wie vor unverändert als wichtige Beziehung für uns Menschen bestehen. Aber diese Bindung nach Fleisch und Blut, die tritt jetzt zurück in den Hintergrund. Jetzt gibt es eine neue Bindung, eine vom Geist gewirkte, eine geistliche Bindung. Zukünftig werden die Beziehungen von Jesus zu seinen Nachfolgern über die Beziehung zum Geist geregelt. Das ist das neue Maß. Auch die Nachfolger Jesu sind gebunden über geistliche Beziehungen, nicht über fleischliche, verwandtschaftliche Beziehungen. Das macht Gemeinde letztlich dann auch aus. Und erkennen wird man diese neue geistliche Zusammengehörigkeit an dem, was diese geistig Zusammengehörigen tun, nämlich Gottes Willen. Und Jesus hat damit die Tür zur neuen Haushaltung der Gnade der Gemeinde geöffnet. In diesem neuen Zeitabschnitt von Gottes Heilsgeschichte leben wir aktuell. Ist uns dieses Vorrecht bewusst? Wir leben auf das zweite Kommen vom Kreuz her, auf das zweite Kommen des Herrn in Herrlichkeit zu. Schätzen wir es, dass uns unser Herr zusammen mit anderen, die jetzt unsere geistlichen Geschwister sind, in seiner Gemeinde zusammengestellt hat, dass er uns miteinander in eine Dienstgemeinschaft hinzugetan hat. Als Glied in seiner Gemeinde gibt er uns Halt, Wert und Werte. Und aus diesem Wert und Werten und dem Gehaltensein, das ist das Fundament, auf dem wir stehen, damit wir Haltung haben können in unserer Gesellschaft. Und unsere Haltung zeigt sich dann auch in unseren Verhältnissen, wo wir leben, wie wir leben, mit wem wir leben, wen wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis haben. Unsere Verhältnisse innerhalb seiner Gemeinde, das hilft uns zu einem guten Miteinander, seinen Willen für uns zu erkennen und auch miteinander zu tun, einander zu ermutigen, sein Evangelium als seine Zeugen an unsere Mitmenschen, die genauso wie die Menschen damals ihren Gott nicht kennen, weiterzugeben, zu bezeugen. Zusammengefasst, wie würden wir mit solchen Begebenheiten in unserer Familie umgehen, wenn da einer ist, der auf einmal radikal sich anders verhält wie vorher, der nie genug erzählen kann von dem, was er jetzt mit seinem Gott erlebt hat, dass er jetzt einen Gott hat. Da macht auf einmal einer nicht mehr mit, er geht eigene andere Wege. Einer, der bis vor kurzem träge war, setzt sich auf einmal ein und wird hilfsbereit. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum Glauben kam. Meine Begeisterung für Herrn Jesus war maßlos. Meine erste Liebe, wie mein Sohn sagte, ich überrannte mit meinen Bekehrungsversuchen jede Ablehnung. Und meine Bekehrungsversuche schlugen so manche Herzenstür zu. Und das Ergebnis war dann letztlich auch, dass ich in Gesetzlichkeit versank. Und damit war meine Familie von meinen Besonderheiten direkt betroffen. Wie begegnen wir heute denen, die über das normale Maß hinaus für ihren Glauben engagiert sind? Lehnen wir sie ab als Spinner? Versuchen wir über Gespräche zu verstehen, was da los ist, was da anders wurde? Lassen wir uns von ihnen herausfordern? Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Wissen wir um unseren Auftrag? Nehmen wir ihn an? Sind wir sprachfähig? Bezeugen wir unseren Glauben? Wissen wir um Apostelgeschichte 1,8? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Wissen wir um unser Jerusalem und unser Samaria? Und um 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus hat seinen Auftrag konsequent angenommen und seinem Volk seinen Gott bezeugt. Leben wir in diesem von ihm neu vorgestellten neuen Beziehung zu ihm, dann ist uns sein Auftrag, Gottes Evangelium weiterzugeben, seinen Willen zu tun, wichtig. Damit gehören wir ja zum Teil dieser neuen Familie, zu seiner Gemeinde, und lassen wir uns herausfordern, ihn mit den Gaben, die er uns gegeben hat, nicht die er dem anderen gegeben hat, sondern dir, da, wo er dich hingestellt hat, ihn zu bezeugen, mit dem, wie du lebst. Jetzt wäre dann auch die Frage, nach der Sünde mit dem Heiligen Geist zu klären. Der Kern dieser Sünde besteht ja darin, die Schriftgelehrten aus Jerusalem, sie wussten, die Wunder, die Jesus vollbracht hatte, die konnte er nicht ohne Gott in ihn tun. Und in Johannes 3 wird uns berichtet von Nikodemus, der Jesus bei Nacht besucht, und er sagt ihm, das, was du tust, das zeigt so deutlich, dass du mit Gott unterwegs bist. Er handelt durch dich. Und sie verleugnen das, sie behaupten, er, Jesus, hat seine Wunder und Heilungen und Satansaustreibungen durch Satan getan. Und das unterstellen sie ihm gegen besseres Wissen. dass er von Satan deshalb besessen sein muss. Und damit überschritten sie diese Linie, die Gott gezogen hat. Sie lästerten gegen Gott, gegen Gottes Geist. Und für diese Sünde sind sie für Zeit und Ewigkeit unter dem Gericht. Und das ist Hölle. Wir leben spätestens seit Pfingsten im Zeitalter der Gnade der Gemeinde. Jesus lebt nicht mehr bei seinen Angehörigen in seinem Volk Israel. Jesus lebt jetzt durch seine Heiligen, in seinen Heiligen, in seiner Gemeinde. Und den Willen Gottes zu tun, dieses neue Kennzeichen der Zugehörigkeit zu Jesus, zu seiner Gemeinde, das können wir, die Glieder seiner Gemeinde, nicht aus uns selbst tun. Damit wir überhaupt in der Lage sind und willens, Gottes Willen zu erkennen und zu tun, dazu benötigen wir sein Wort und seinen Geist, der uns leitet. Und deshalb lebt, wohnt Jesus selbst in uns durch seinen Heiligen Geist. Johannes 15,5, der Weinstock und die Reben, da sagt er uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nur Jesus in uns kann Gottes Willen durch uns erkennen und tun. Epheserbrief und Galater 2, 19 und 20. Und jeder, der sein Leben am Kreuz Jesus übergab, wurde durch den Heiligen Geist wiedergeboren und von Gott dem Vater als sein Kind im Geist angenommen. Und jeder wiedergeborene Christ hat somit den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist hat, der kann nicht gegen Gott lästern. Wer sich also sorgt, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben könnte, der beweist mit dieser Sorge, dass er genau das nicht getan hat. Mit seiner Sorge beweist er, dass Gottes Geist in ihm arbeitet und ihn versucht, bei der Stange zu halten, ihn versucht, sensibel zu halten für Gottes Willen und nicht dagegen zu handeln. Satan selbst kümmert sich nicht darum, ob er gegen Gottes Gebot verstoßen hat oder nicht. Satan selbst wäre stolz, Gott demütigen zu können, bedauern würde er es nicht. Lasst uns also jetzt in Treue Gottes Wort lesen und studieren, damit uns Gottes Heiliger Geist aktuell das vor Augen führen kann, was Jesus, unser Herr, jetzt durch uns und mit uns tun will. Und dazu schenke uns Gott immer wieder neu das Wollen. Amen.